Ich möchte mit uns lesen aus dem Propheten Jeremia, Jeremia 17, Vers 5. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste im unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Dann wird noch Vers 9 drangehängt: Es ist das Herz, ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Schöner Text, oder? Wir sehen gleich so schwarz-weiß, es geht um Fluch und Segen. Und dann wird noch das mit dem Herz dran gehängt, das spielt irgendwie eine Rolle. Und ich glaube, heute Morgen geht es um unser Herz. Es geht eigentlich immer um unser Herz. Ich habe ja jetzt einen Acker geerbt, also alle meine Geschwister, wir haben einen Acker geerbt. Und der ist 1400 Quadratmeter groß. Und der Acker ist komplett verwuchert, als ich den jetzt übernommen habe. Also da sind Brombeerenhecken drauf, die sind 4 Meter hoch. Da wachsen so Mirabellen und dann haben so, da sind wieder junge Mirabellen gewachsen, aber die haben alle Stacheln und die sind auch so 3 Meter hoch, ist alles zugewuchert. Und jetzt habe ich vor 3 Monaten auf dem Acker angefangen, ein bisschen die Dornenhecken wegzumachen, habe mir extra so eine Maschine geliehen, so eine große, und habe über 3-4 Tage Dornen weggemacht, Brombeeren. Da habe ich mich voll gefreut, da waren so 20 Meter von den, es sind fast 80 Meter, waren weg. Dann hatte ich ja meine Gehirnerschütterung und so, und dann bin ich wieder zurückgekommen auf den Acker, jetzt sind die Brombeerhecken wieder so groß. Jetzt bin ich so ein bisschen verzweifelt und merke so, wie ich das eigentlich gar nicht schaffe und wie mich das eigentlich nervt und wo ich mich frage, ich brauche ja diesen Acker gar nicht, für was brauche ich denn den? Ich habe den halt gekriegt. Ich brauche ja keinen Acker. Und jetzt hat mir jemand gesagt, hey, du musst Ziegen drauf machen, die fressen die Brombeeren. Und wie durch Zufall habe ich jetzt 2 Ziegen gekriegt, 2 Männchen, und die sitzen da jetzt auf meinem Acker und die fangen an zu fressen. Sie sind noch ein bisschen zögerlich, aber die Ziegen, die fressen jetzt alles, ich muss gar nichts mehr machen. Und das ist heute Morgen so ein Bild eigentlich für das, was hier steht. Du kannst das Leben ist wie so ein Acker eigentlich, wo ständig irgendwelche Brombeerenhecken wachsen oder Dornhecken, die wir gar nicht brauchen, und bist mal 2 Monate nicht dran, dann wächst wieder alles zu und man kommt irgendwie nicht weiter. Deswegen brauchen wir Ziegen in unserem Leben. Wir brauchen etwas von außen, das uns hilft, was das einfach frisst. Und das steht eigentlich so für dieses, dass Gott das macht. Und das steht hier in diesem Jeremia 17, Vers 8. Es sind 2 Sorten von Menschen. Der eine ist verflucht, also bei dem läuft gar nichts. Der ist wie so ein Dornstrauch in der Wüste, der kein Wasser hat. Weil sein Problem ist, dass er sich auf Menschen verlässt. Also er hofft quasi, dass ihm irgendjemand hilft. Das kann eine Versicherung sein in deinem Leben. Das kann sein, dass du hoffst, dass dir jemand mal Geld schenkt oder dass du im Lotto gewinnst. Oder auch manchmal kann es sein, dass wir denken, Ärzte können uns helfen, obwohl die auch viel helfen können. Aber er verlässt sich nur auf Menschen und hält Fleisch für seinen Arm. Also der denkt quasi, dass er das selber schafft. Und das ist eine krasse Aussage, der ist verflucht und dem sein Leben ist wie ein Dornstrauch in der Wüste. Der wird nicht sehen das Gute, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste. Also dem sein Leben, das läuft einfach nicht. Das ist immer Trockenheit, da gibt es kein Wasser. Und er steht im unfruchtbaren Land, der trägt keine Blätter und keine Frucht. Und dann gibt es aber den Mensch und das ist die Verheißung hier, der ist gesegnet. Der verlässt sich auf den Herrn. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Und darum geht es in diesem Vers, dass Gott uns heute Morgen Mut machen möchte, dass wir uns auf ihn verlassen, dessen Zuversicht der Herr ist. Gott möchte heute in unserem Herzen was bewirken und sagen, hey, ich bin doch deine Zuversicht, verlass dich doch auf mich, vertrau doch mir. Und dieser Mann ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt und egal, auch wenn die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Also der Baum hat immer grüne Blätter und bringt immer Frucht. Jetzt war ich ja gestern wieder bei meinen Ziegen, da muss man täglich hin, eigentlich zweimal, sonst hauen die ab oder die machen irgendeinen Quatsch. Und da habe ich dann auch gebetet für diesen Gottesdienst. Und ihr wisst ja, dass mir das immer so wichtig ist, Gott, was möchtest du eigentlich machen? Und mir kam immer wieder dieses Wort Herz. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen wie in unserem Herzen so was weich machen möchte, was pflanzen möchte und was an unserem Herzen tun. Und wenn wir die Bibel so betrachten, das Herz ist immer der entscheidende Faktor, ob Gott uns segnen kann und ob er etwas wirken kann. Es entscheidet sich alles in unserem Herzen. Gott kann diese Welt erschaffen, Gott kann Wunder tun. Gott kann Dinge verändern, er kann Regen schenken, Sonnenschein. Aber Gott kann nicht, wenn du dich in deinem Herzen gegen Gott entscheidest, kann er nichts dagegen tun. Weil Gott hat dich als ein Wesen geschaffen mit freiem Willen. Gott wird nie über das gehen, was du in deinem Herz entscheidest. Und wenn du in deinem Herz entscheidest, diesen Weg zu gehen, von dem Mann, der sich auf Menschen verlässt, dann kann Gott nichts tun. Weil er respektiert die Haltung deines Herzens. Und deswegen ist diese Haltung und wie unser Herz zu Gott steht, ist es so entscheidend. Weil daran scheidet sich, ob Gott was tut. Wenn wir anfangen, in unserem Herzen ihm zu glauben und ein Mann zu werden, der auf den Herrn vertraut, so wie es hier steht, und anfangen zu glauben, dann kann was passieren, dann kann Gott was ins Rollen bringen. Wenn wir aber in unserem Herz bitter sind oder enttäuscht von Gott oder wir sagen, Gott, du hilfst mir eh nicht, dann passiert nichts. Und deswegen glaube ich, dass heute Morgen Gott etwas an unserem Herzen tut. Ich habe so das Gefühl, dass unsere Herzen so weich werden, dass Gott da was reinpflanzen möchte für euch. Und dann kam mir gestern immer wieder dieser Vers aus Zacharia 4, Vers 6, wo es heißt, nicht durch Macht oder durch Heer, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Das müsste Seite 898 sein bei mir in der Bibel. Ich weiß nicht, welche Seite es bei euch ist. Der Zacharia 4, Vers 6. Die Situation ist, Zacharia, wann hat er gelebt? 700, Jeremia so 680 vor Christus. Und Zacharia dann 620, also ich rechne kurz, weil das ist immer entscheidend, ist Israel gerade wieder aus dem babylonischen Exil zurück oder nicht? In Zacharia sind sie gerade zurück und sie bauen wieder die Mauern auf. Also, und sie sind komplett frustriert, weil der Feind sich gegen sie stellt und sie versuchen wieder diesen Tempel aufzubauen und die Mauern der Stadt. Und sie schaffen es nicht und dann kommt eben das Wort des Herrn an Zerubabel. Und sagt, hier wird was geschehen, aber nicht durch Heer, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Und das Dritte ist, dass in der Heiligen Schrift immer zwei zusammenarbeiten. Der Heilige Geist und das Wort Gottes. Wir können die nie trennen. Früher als Pfingstler habe ich immer gedacht, der Heilige Geist muss wirken und Feuer muss vom Himmel kommen, so wie Reinhard Bonke auch predigt, die Kraft des Geistes und so. Aber ich habe gelernt über die Jahre, es ist immer das Wort Gottes auch, was wirkt und was durch den Geist inspiriert ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, also der auf den Herrn vertraut. Jetzt frage ich die Profis unter euch, kennt ihr diesen Wortlaut irgendwoher? Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Psalm 1, wir haben echt ein paar Profis hier. Das heißt, wir müssen das irgendwie in Zusammenhang bringen. Und deswegen müssen wir zu Psalm 1, um das gut zu interpretieren, was hier denn passiert. Erstens mal, dieser Mensch, der immer Frucht bringt, der vertraut auf Gott. Und zweitens, da geht es um dem, wohl dem, also auch, der ist auch gesegnet. Gesegnet ist der, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg des Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das gerät wohl. Also die Verheißung ist ja auch wahnsinnig, wenn wir die jetzt für uns nehmen. Der Mann, der seine Lust hat an der Tora, also an dem Wort Gottes, der ist wie ein Baum, oder der Mensch, also es bezieht sich ja auf Menschen, nicht nur auf die Männer, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, und er bringt Frucht zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das gerät wohl. Also wenn wir diese Menschen sind, die Lust haben an der Bibel, an dem Wort Gottes, dann ist alles, was wir tun, wird wohlgeraten, es wird alles gut. Aber zurück zu Jeremia, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding, wer kann es ergründen? Hier haben wir jetzt das Spannungsfeld, und das versuche ich heute Morgen aufzubauen und dann wieder aufzulösen mit dem Herz. Ich fange mal mit dem Herz an. Luther übersetzt es so, Jeremia 17, Vers 9. Jetzt wäre es echt interessant, wenn jemand von euch eine Bibel hat, wie das bei euch übersetzt ist. Er sagt, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Jetzt fange ich mal mit dem Wort trotzig an. Und mit diesem Spannungsfeld, dass wir ja auf den Herrn vertrauen wollen. In Vers 7 steht, dass der gesegnet ist, der sich auf den Herrn verlässt. Und das wollen wir ja eigentlich. Wir wollen uns auf den Herrn verlassen, weil wir wissen ja, der Herr hilft uns und der Herr ist gut und der Herr ist stark. Dessen Zuversicht der Herr ist. Und wir wollen in unseren Lebensnöten und in dem, was uns gerade beschäftigt, unsere Zuversicht im Herrn haben. Das wollen wir. Aber dann kommt das Problem, und das ist unser Herz. Luther sagt hier, es ist trotzig und verzagt. Unser Herz stellt hier ein Problem dar in dieser Sache. Und ich erkläre euch das mal mit dem Herz und euch versuche ein Beispiel zu geben. Ihr seid im Supermarkt und ihr habt kleine Kinder und ihr steht an der Kasse. Und an der Kasse sagt euer Kind, ich will jetzt aber diesen Lutscher haben. Und dann sagst du, nein, es geht nicht. Und dann sagst du, ich will aber jetzt den Lutscher haben. Und dann, nein, es geht nicht. Und dann kann es manchmal passieren, also für die, die das schon mal gesehen haben, dass Kinder sich so einschießen und dann immer rauskommen, ich will aber jetzt den Lutscher. Und die fangen dann irgendwann komplett an zu heulen. Die sind komplett trotzig. Und du kannst nichts mehr machen, das Kind will den Lutscher, du trägst das Kind dann schreiend raus, du schämst dich vielleicht kurz, weil alle schauen dich an. Irgendwann ist dir aber auch egal. Du kannst es nicht retten. Und irgendwann beruhigt sich dein Kind wieder. Und es war einfach nur trotzig. Und irgendwann ist es wieder vorbei. Und es war gut, dass du ihm keinen Lutscher gekauft hast, sonst wäre es trotzig geblieben. Und das Wort nimmt jetzt Luther, bei euch nimmt er bestimmt ein anderes Wort, können wir nachher noch hören, und sagt, unser Herz ist manchmal trotzig. Und jetzt kann es tatsächlich passieren, du bist auf Arbeit oder du bist zu Hause, deine Frau oder dein Partner sagt ein blödes Wort und es verletzt dich irgendwie und es war auch verletzend und dann bist du aber irgendwie verletzt und gehst raus und sagst, hä, blöde Kuh oder so, das nervt mich jetzt. Und dann gehst du raus und dann denkst du, ah, das ist doch immer das Gleiche irgendwie, an der Stelle kommen wir einfach nicht weiter, da verändert sie sich nicht oder da verändert er sich nicht und dann wirst du so trotzig, so wie dieses Kind. Und dann kannst du nicht einfach wieder zurückkommen und sagen, hey, Entschuldigung oder so, das geht gar nicht, du bist erstmal jetzt trotzig. Und das ist unser Herz. Unser Herz verhindert dann eigentlich gerade in dem Moment, dass wir wieder in eine Beziehung treten, dass wir wieder in dieser Liebe sind. Und in dieser Beziehung mit Gott verhindert unser Herz manchmal, dass wir mit Gott im Reinen sind. Jetzt kann es passieren, ich nehme jetzt mal das Beispiel Krankheit. Das betrifft alle von uns, weil wir haben alle unter jedem Dach, ein Ach, sagt man, wir haben alle irgendwelche Sachen, die uns beschäftigen, die uns beschweren. Und dann kommen wir mit Gott so ins Gespräch und es kommt so eine Trotzreaktion, wo wir sagen, Gott, warum lässt du das jetzt in meinem Leben zu? Warum muss ich, der ich ja eigentlich hier gesegnet sein soll und der auf den Herrn vertraut, jetzt sowas erleben? Und unser Herz wendet sich ab von Gott und unser Herz wird so trotzig. Bei Kindern sagt man übrigens auch, dass es so eine Trotzphase in der Entwicklung gibt, die geht so von 2 bis 4 Jahre und die sollte irgendwann fertig sein dann eigentlich. Und in dieser Trotzphase sind sie immer trotzig, weil sie ihr eigenes entwickeln, sie entwickeln ihren eigenen Charakter und ihre eigene Meinung. Und jetzt bist du aber auch so trotzig mit Gott, weil du hast eine eigene Meinung und es verletzt dich einfach, wie Gott gerade mit dir umgeht und dass er das gerade in deinem Leben zulässt und dass es gerade nicht läuft. Du fühlst dich eigentlich wie der, der verflucht ist und nicht wie der, der gesegnet ist. Und jetzt gibt es manchmal das Problem, dass wir nicht aus der Trotzphase rauskommen. Also bei Kindern ist die dann irgendwann fertig. Da haben die sich entwickelt. Aber es gibt Christen, die kommen nicht aus der Trotzphase raus. Und ich habe euch ja letztes Mal und schon öfters gesagt, wie ihr euch selbst analysieren könnt, wo ihr gerade steht, geistlich. Das ist ganz einfach, indem ihr euch selber zuhört. Macht es mal als Hausaufgabe. Hört mal eine Woche in Gesprächen euch selber zu, was ihr anderen Leuten sagt. Ich habe das jetzt diese Woche gemacht und gestern habe ich jemanden getroffen auf dem Parkplatz, habe mich selber reden gehört und habe wieder gemerkt, wie ich gerade mecker über meinen Acker. Ich habe gerade wieder von meinem Acker, ich habe so einen blöden Acker geerbt, habe ich ihm gesagt. Dann merke ich so, wie ich nur meckern, habe ich gedacht, jetzt habe ich voll verpasst, von Gott zu reden und vom Evangelium. Weil ich nur bei meinem, dann habe ich so meinen Herzenszustand irgendwie geprüft. Und jetzt zurück zu den Christen, da gibt es Menschen, die hängen da fest in diesem Trotzzustand und Gott kann da nichts tun. Und dann stellt es sich so ein, dass sie nicht mehr dem Herrn vertrauen, weil sie ja denken, das, was Gott gerade macht, ist nicht gut für sie. Und hier sagt Gott aber, gesegnet ist der Mensch, der dem Herrn vertraut. Also hier möchte Gott Mut machen und sagen, an unserem Herz muss was passieren. Oder warum sonst erwähnt dann Jeremia das mit dem Herz? Das könnt ihr ja auch weglassen. Das spielt hier in dem Vers eine entscheidende Rolle. Jetzt glaube ich, dass wir unser Herz erziehen können. Kurz vorher will ich aber noch von euch hören, was bei euch in Jeremia 17, Vers 9 steht. Trügerisch ist das Herz, unheilbar. Wer kennt sich mit ihm aus? Elberfelder. Noch jemand eine Übersetzung? Enttäuschend und krank, das Herz, ja. Also ich glaube, dass wir unser Herz erziehen müssen. Ich gebe euch ein Beispiel von jemandem, der am Ertrinken ist. So ist das mit unserem Herz auch. John Douglas heißt er, der hat ein Buch geschrieben, ein brennendes Feuer. Und er schreibt, wenn jemand am Ertrinken ist, dann lass ihn ertrinken. Sonst kannst du ihn nicht retten. Und mit unserem Herz ist es manchmal wie mit jemandem, der ertrinkt. Unser Herz schreit, hat das Bedürfnis, von uns wahrgenommen zu sein. Unser Herz, wir sind bedürftige Menschen. Das sagt auch so ein Psychologe, sagt, dass das Problem immer ist, dass wir sind immer bedürfnisorientiert. Und wenn der andere das Bedürfnis von uns nicht erfüllt, dann sind wir enttäuscht. Unser Herz hat ein Bedürfnis und es muss gestillt werden. Und das versuchen wir zu stillen. Und unser Herz kann sich manchmal so wenden, dass es enttäuscht ist, dass es verzagt, zum Beispiel, sagt Luther. Wie hast du gesagt, in Elberfeld, das ist trügerisch. Ne? Unser Herz kann manchmal so verzagt sein, in Selbstmitleid, so keiner nimmt mich an, keiner findet mich gut, keiner respektiert mich, niemand schenkt mir hier Anerkennung, auch in der Gemeinde oder so, und niemand sieht, was ich eigentlich mache. Und wir sind so Selbstmitleid, wir sind verzagt. Und unser Herz hat ein Bedürfnis, das nicht gestillt ist. Und plötzlich vertrauen wir nicht mehr auf den Herrn, sondern wir sind abhängig von dem, was Menschen über uns sagen, statt dass wir ins Heiligtum gehen, so wie David das beschreibt, und sich stärken lässt von seinem Herrn und wieder empfängt von dem Wort Gottes. Jetzt haben wir dieses Herz, das da am Ertrinken ist und das schreit und das ein Bedürfnis hat, gerettet zu werden. Und der John Douglas sagt, lass Menschen ertrinken, weil das Problem ist, wenn du zu einem Mensch hingehst, der am Ertrinken ist, und du bist nicht gut vorbereitet, dann wird er dich mit runterreißen, sagt man. Ich weiß nicht, das ist ein schwieriges Thema. Ein Freund von mir ist auch ertrunken, als er in Thailand war, im Meer. Ich war nicht mehr so gut mit ihm befreundet, aber trotzdem. Aber man sagt, wenn jemand am Ertrinken ist und du gehst hin, dann wird er sich so um dich klammern und er wird dich mit runterziehen. Er wird so eine Kraft entwickeln. Man sagt, entweder schmeißt du ihm einfach was zu, einen Ring oder so. Oder du bist einfach ein guter Schwimmer, kommst von hinten, aber die Leute sind in kompletter Panik und sie schreien und sie sind am Ertrinken. Und der John Douglas sagt, lass ihn ertrinken. Warte so lange, bis er keine Kraft mehr hat, bis er sich komplett schwach ist und untergeht, also nur kurz untergeht. Und dann ist er so schwach, dann kannst du ihn retten. Und dann kannst du ihn ertrinken. Und so ist es mit unserem Herz. Lasst euer Herz mal ertrinken. Lass es doch mal schreien, lass es mal untergehen, bis es untergeht. Und dann kannst du an unserem Herz arbeiten. Aber du brauchst trotzdem was, was du deinem Herz so hinschmeißt. Ich würde es nie selber versuchen. Und das ist mein zweiter Punkt. Das erste, was ich gesagt habe, der Geist Gottes möchte an unserem Herz was machen. Und das zweite ist das Wort Gottes. Unser Herz braucht Wort Gottes wie so eine Art Zuchtmeister, ist ja auch diese Tora. Unser Herz braucht das Wort Gottes, oder andersrum gesagt, mit dem Wort Gottes können wir unser Herz dirigieren. Und jetzt ist hier spannenderweise auch erklärt, wie das geht. Jetzt müssen wir wieder zu Psalm 1, Vers 1. Gesegnet ist der Mann, blessed is the man who doesn't walk in the counsel of the wicked. Ich glaube, das kenne ich von so einem Lied. Also wohl dem, der nicht wandelt, sondern der Lust hat am Gesetz des Herrn, also das ist die Tora, das meint die Bibel, und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Also der, der seine Lust hat am Gesetz und darüber nachdenkt, Tag und Nacht, der ist wie dieser Baum. Also hier kommt das Wort Gottes ins Spiel, das Gesetz, die Tora steht für das Wort Gottes. Und dieser Mann, der wie ein Baum ist, dieser Mensch, ihr wisst ja, die Bibel ist ja nicht gegendert, aber es meint ja, dieser Mensch, der hat das Wort Gottes Tag und Nacht. Und jetzt ist natürlich interessant, im Hebräischen steht da, der sinnt nach, der meditiert oder der murmelt. Ich habe das am Freitag kurz angesprochen, ihr wisst jetzt halt schon, ich sage es jetzt trotzdem nochmal, die Leute früher hatten ja keine Bibel, also zum Beispiel die Jesaja-Rolle, die man gefunden hat, ich glaube, die ist 12 oder 13 Meter lang, die konntest du dir ja nicht leisten, das hat ein Schreiber geschrieben, nur reiche Leute, wie zum Beispiel dieser Kantake, der von äthiopischen König, der hatte diese Jesaja-Rolle. Aber du als Normalsterblicher hattest ja kein Papyrus mit irgendwas drauf, das konnte niemand sich leisten. Du konntest es nur auswendig lernen, du hast das Wort Gottes gehört in der Synagoge oder auch im Tempel und dann hast du es auswendig gelernt und hast drüber meditiert und das steht ja der Sinn darüber nach. Der meditiert, meint es, aber das heißt eigentlich so murmeln. Das heißt, die Juden haben den ganzen Tag das Wort Gottes gemurmelt. Machen wir das mal kurz. Jesus sagt zum Beispiel, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Wenn du das jetzt machst am Montagmorgen, dann geht es so, Jesus, du bist bei mir alle Tage. Jesus, du bist bei mir alle Tage, bis an der Weltende. Bis an der Weltende. Und dann murmelst du das mal Tag und Nacht. Und wenn du das Wort Gottes murmelst und immer wieder wiederholst und du das selber hörst, dann passiert es, dass du dein Herz jetzt plötzlich erziehst. Und jetzt wird dein Herz von dem Wort Gottes erfüllt. Und jetzt ist dein Herz plötzlich an dem Ort, wo es anfängt, Gott zu vertrauen. Und das meine ich damit, wir müssen unser Herz erziehen, wir müssen es mal schreien lassen und rufen lassen. Und dann müssen wir das Wort Gottes murmeln und darüber meditieren. Einen anderen guten Vers, also ihr braucht so ein paar Verse für euren Alltag, die ihr meditiert und für eure Probleme. Also was hast du gerade für Probleme und welchen Vers nimmst du? Ich habe jetzt zum Beispiel, gestern habe ich den ganzen Tag nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch deinen Geist. Ich habe das bestimmt 100 oder 150 Mal gemurmelt, den ganzen Tag. Das entwickelt dann so eine Kraft in deinem Leben und dann bist du der Mensch, der an Wasserbächen sitzt. Ihr sucht euch selber einen Vers. Ich habe ein paar, die ich wirklich liebe. Zum Beispiel eben den aus Jesaja, wo Gott zu Kyrus zwar spricht, aber das zeigt eher Gottes Charakter, wie er wirkt. Hier sagt er, ich will vor dir hergehen. Jesaja 45, Vers 2. Und das Bergland eben machen. Wenn du das deinem Herz mal sagst, das hat eine Wirkung. Hey, Gott möchte in deinem Leben vor dir hergehen. Und da, wo gerade Berge sind in deinem Leben, die will er eben machen. Sag das mal deinem Herzen den ganzen Tag. Hey, Gott wird diese Berge eben machen. Dann geht es weiter. Ich will eherne, also sind kupferne Türen, zerschlagen. Also wenn gerade Türen zu sind, die Gott eigentlich öffnen möchte, dann will er die zerschlagen. Sag das deinem Herzen mal. Hey, Gott will Türen zerschlagen und eiserne Riegel zerbrechen. Wenn es gerade Gefangenschaft oder Gebundenheit gibt in deinem Leben, dann will Gott es zerbrechen. Eiserne Riegel. Und will dir heimliche Schätze geben. Also jetzt kommt noch was ganz Schönes. Und verborgene Kleinode, damit du erkennst, dass ich der Herr bin. Also er will dir zeigen, wer er ist, wer Gott ist, der dich beim Namen ruft. Hey, da steckt so viel drin. Den Vers müsst ihr euch aufschreiben. Es ist ja nur ein Beispiel jetzt. Und den müsst ihr euch vorsagen. Gott will mir zeigen, dass er Jahwe ist, also der für mich da ist, der dich beim Namen ruft, der mich gerufen hat. Und dann sind wir wieder bei Jeremia 17. Und dann ist ja der Mensch, der das macht, der sich auf den Herrn verlässt und der mit Gottes Wort sein Herz trainiert und der Gottes Wort murmelt aus Psalm 1, der nichts anderes murmelt wie das den ganzen Tag. Bei mir ist es manchmal so, dass der Geist Gottes mir den ganzen Tag, gestern den ganzen Tag diesen Vers, den ganzen Tag, ich kann nichts anderes, es liegt natürlich auch daran, ich bin jetzt gerade fokussiert auf die Predigt, aber es ist trotzdem was der Geist Gottes macht, dass er sein Wort in uns so lebendig macht. Und jetzt kommt dieser Mann eben, der gesegnet ist, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Also es ist der Mann, dessen Herz nicht verzagt ist und nicht trotzig, der diesen Trotz abgelegt hat und der dieses Wort murmelt, der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt. Nichts Besonderes, aber was Besonderes in der judäischen Wüste, von der wir hier sprechen, also muss nicht die judäische sein, die judäische ist halt bei Jerusalem in der Nähe. Wenn ihr mal da ins Tote Meer geht, da hat es 40 Grad. Und ich war ja in Jerusalem und in Jerusalem ist schön kühl, ist auf 1000 Meter, da hat es vielleicht 35 Grad gehabt, als wir im Sommer da waren. Da gewöhnst du dich dran, aber dann kommst du ans Tote Meer, da hat es 40 Grad und es ist einfach nur heiß. Das ist wie in der Sauna, ich kann mich da gar nicht bewegen. Und da wächst auch nichts mehr. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, am Toten Meer ist jetzt auch, das hat so unterirdisch das Wasser weggespült am Toten Meer. Und da gibt es ganz viele so Sandbuchten jetzt, das ist richtig öde geworden, verödet. Manche Strände gibt es jetzt auch gar nicht mehr, da gibt es so richtige Krater, weil es so das alles ausgespült hat. Also das Tote Meer ist so tot, das macht es nicht mehr lang. Da gibt es nur noch eine Stelle weiter hinten und da wächst nichts. Und jetzt aber dieser Mann, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt und der am Bach gepflanzt ist, mit diesem Hintergrund was extrem Besonderes in der Wüste, in dieser Hitze, Wasser zu haben. Hey, du sehnst dich nach Wasser, wenn du da am Toten Meer bist. Du hast so ein Verlangen nach Wasser und nach Abkühlung. Und dieser Mann ist so. Und jetzt kommt noch dazu, obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht. Also der hat keine Angst. Er weiß, nachts ist kühl und morgen wird es wieder heiß. Das macht ihm gar nichts. Sondern seine Blätter bleiben grün. Die sind immer grün. Und er sorgt sich nicht. Auch krass. Und zwar sorgt er sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt. Also der weiß quasi vom Wetterkalender, da kommt jetzt ein ganzes Jahr der Dürre. Und wir wissen ja auch, dass jetzt in Zukunft einige Jahre der Dürre kommen werden. Also wenn wir ehrlich sind, dann ist klar, dass es wirtschaftlich jetzt nicht bergauf geht, sondern bergab. Die kommenden Jahre werden wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Das finde ich auch gut. Wir werden enger zusammenrücken. Aber entscheidend ist, dieser Mann fürchtet sich nicht. Also zum Beispiel während der Corona-Pandemie, Furcht war so dieses Hauptproblem, warum Menschen so und so reagiert haben. Angst ist ein großes Problem. Aber der fürchtet sich nicht. Warum? Weil er weiß, er verlässt sich auf den Herrn und weil Gottes Wort in seinem Herzen, diese Furcht, die da vielleicht entstehen könnte in seinem Herzen, das Gottes Wort macht es weg, weil Gottes Wort ist so präsent. Er murmelt es ja den ganzen Tag. In Gottes Wort steht, fürchtet euch nicht, auch in Jesaja. Oder Psalm 27, Vers 1, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Wenn ich manchmal so Angriffe habe nachts oder ich denke was Schlechtes, dann sage ich das, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Und ich sage das und irgendwann, vor was fürchte ich mich eigentlich? Vor was? Das ist ja auch oft, Furcht ist oft was Unrealistisches. Und dieser Mann, eben, der auf den Herrn vertraut, der fürchtet sich nicht, der sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, also ein ganzes Jahr, sondern er bringt ohne Aufhören Früchte. Warum? Weil er es am Wasser gepflanzt. Und wenn wir es als Bild für das Neue Testament nehmen, dann ist er an Jesus gepflanzt. Und wenn wir bei ihm sitzen und von ihm trinken und von diesem Wort trinken, wenn wir so ein Baum sind, der von diesem Wort lebt, vielleicht ist das ein besserer Ausdruck, wir leben, also der Baum lebt ja von dem Wasser, er lebt von der Sonne, aber von diesem Wasser. Dann sagt sogar Psalm 1, alles, was wir anfassen, gerät wohl. Und ich kann von meinem Leben sagen, das sage ich ja nicht, um anzugeben, Aber da, wo ich in meinem Beruf stehe und alles, was ich anpacke, das gerät in der Regel wohl. Wenn es nicht wohl gerät, dann frage ich mich oft, wo will Gott mich erziehen oder will Gott da irgendwas machen gerade? Oder manchmal ist es auch einfach nur, dass wir in der sündigen Welt leben und es gerät doch nicht alles wohl. Aber so das Gesamtbild, es geht um das Gesamtbild. Das heißt hier nicht, dass diese Dürre ausbleibt. Also wir alle werden von dieser Hitze getroffen. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich nicht. Und selbst wenn ein ganzes Jahr der Dürre kommt, also hier steht nicht, dass wir nicht getroffen werden von der Hitze und hier steht nicht, dass die Hitze nicht kommt. Also nur weil es Hitze gibt, muss es nicht heißen, dass was nicht stimmt, dass ihr mich jetzt richtig versteht, deswegen erkläre ich das. Aber egal was passiert und egal was für Umstände in deinem Leben sind, verlass dich auf den Herrn und verlass dich doch auf das, was er sagt in seinem Wort. Und schnapp dir mal einen Vers diese Woche und nimm den mal. Aber vorher beurteile mal deinen geistlichen Zustand, indem du mal eine Woche selber zuhörst. Mach das mal. Ihr werdet erstaunt sein, was ihr so redet mit Menschen. Ich war gestern so erstaunt, dass ich zu diesem Mann nur von meinem Acker und von meinen Ziegen erzählt habe und von den Dornen. Statt dass ich ihm erzählt habe, dass ich heute predige darüber, dass wir uns vertrauen dürfen auf den Herrn, das habe ich verpasst. Weil ich mich in meinem Herzen mich manchmal noch aufreg über meine Familie oder über diesen Acker, den ich gar nie wollte. Vielleicht wird er mehr am Schluss noch zum Segen. Also erstens, analysiere dein Herz, hör dir selber zu. Zweitens, hol dir ein paar Ziegen, hol den Heiligen Geist, dass er kommt. Denn es geschieht nicht durch Heer und nicht durch Macht, sondern durch seinen Geist. Und drittens, schnapp dir mal einen Vers für deine Situation, den du murmelst. Wir stehen manchmal in der Gefahr, nämlich was anderes zu murmeln. Wir murmeln den ganzen Tag was Negatives. Ah, mir geht es heute so schlecht, oh Mann, wie soll das alles weitergehen? Und dann murmeln wir das den ganzen Tag. Und haben es verpasst, dass wir uns auf den Herrn verlassen dürfen. Du darfst dich auf den Herrn verlassen. Er will in deinem Leben eingreifen. Er wird es machen. Er hat es versprochen. Er wird eherne Türen zerbrechen. Er wird eiserne Riegel zerbrechen. Und er wird da, wo Berge sind, eine Ebene machen. Er wird es machen. Auf seine Art und Weise. Übergib es ihm, überlass es ihm. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Das wollen wir jetzt auch tun, dass wir einfach nochmal das bringen, was uns unser Herz Sorgen macht. Und dazu lade ich euch jetzt ein, dass wir es im Gebet ihm bringen und dass wir ihm nochmal sagen, ich möchte mich auf dich verlassen.